Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
Und Faulheit, sag mal. Also, liebe Freunde, leider ist der Podcast heute etwas früher zu Ende, weil mein Co-Partner hier komische Sachen erzählt. Ich hab mich damals Mädchen für alles am Set genannt. Und dann war das Tom Holland, der neue Spider-Man-Darsteller. Ey, und das war so geil. Dann haben wir mit dem eine halbe Stunde da draußen gequatscht und...
Ein Podcast von SWR 3.
Wir rufen Berlin. Hallo Berlin, wie geht's da?
Guten Tag, das ist Berlin, das ist Berlin, das ist Berlin.
Das ist Berlin. Andreas Günther war, den wir begleiten hier als Schauspieler in seinem Leben. Es wurde endlich wieder gedreht. Nach so vielen Monaten oder auch zumindest Wochen auf jeden Fall Pause. Endlich wieder der Polizeiruf 110. Du hast deine ersten Drehtage hinter dir. Wie war's? Yes.
Ach, es war natürlich, ich war so aufgeregt, das hatte ich ja letztens schon im Podcast gesagt, dass ich so, wie so ein Junge, der nach den Sommerferien sich so freut auf seine Freunde. Ja, es war toll, es war echt toll, alle wieder zu sehen. Allerdings, ja.
Ich höre ein Zögern.
Ja, ich war, es ist ja jetzt der erste ohne Charlie Hübner.
Nein, ihr seid bereits beim ersten ohne Charlie Hübner. Das wusste ich nicht.
Ja. Das ist der erste ohne Charlie Hübner schon.
Und du darfst uns nicht sagen, wer der Nachfolger ist.
Ja, und ich weiß noch nicht, ob ich sagen darf, dass es der erste ohne Charlie ist.
Okay, wir haben nichts gehört. Wir halten alle dicht.
Genau, bitte haltet alle dicht. Sagt es niemandem. Ja. Waren sehr lange Tage, muss man sagen.
Ja, wie lange? 12 Stunden?
Ja, sowas. Wir hatten nämlich ziemliche Probleme mit dem Wetter. Es hat geregnet, dann hat die Sonne wieder geschienen, dann hat es wieder geregnet.
Das kennen wir, das Wetter von neulich. Das hat uns alle wahnsinnig gemacht. Ja, und siehst du, ihr habt gedreht dabei.
Genau, und jetzt kommen wir nämlich wieder auf die Frage Script Continuity. Also Regen, Sonne, dann stimmen die Anschlüsse ja nicht. Nee. Also das heißt, wenn wir einen Shot im Regen drehen und der nächste in der anderen Richtung vom selben Bild Sonnenschein ist, stimmen die Anschlüsse nicht. Nee. Und um das jetzt schnell mal aufzulösen, haben wir gesagt, Script Continuity. Ich natürlich mit unserer Script Continuity-Frau gesprochen, dass diesmal eine ganz, ganz neue ist, die zum ersten Mal mit uns arbeitet. Und fragte sie, wie wird man denn Script Continuity?
Genau, also das sind die, nehmen wir nochmal an, du trinkst in einer Szene aus einem Glas. Die Szene wird 15 Mal gedreht aus verschiedenen Perspektiven. Du musst das Glas natürlich immer mit derselben Hand hochheben. Noch wichtiger, das Glas muss auch logisch voll oder leer sein. Es darf nicht plötzlich leer sein, weil du der einzelne getrunken hast. In der nächsten ist es wieder ganz voll, dann ist es wieder leer, dann ist es wieder voll. Da wird's richtig kompliziert. Ne?
Da muss gut
nachgeschenkt werden.
Oder zum Beispiel trinkst du heißen Kaffee und er dampft und plötzlich dampft er nicht mehr.
Okay, ist klar.
Solche Sachen.
Ja, wie wird man Script Continuity?
Du machst im Prinzip ein Praktikum am Set beim Regieassistenten. Gleichzeitig schaust du aber auch der Script Continuity über die Schulter. Also ist es tatsächlich dieses Learning by Doing. Und sie sagte, im Prinzip ist das eine Zwischenstation, diese Script Continuity, auf dem Weg zum Regieassistenten, eventuell dann weiter zum Regisseur, aber eben nicht dieses Regiestudium zu machen, sondern tatsächlich Learning by Doing. Viele Jobs beim Film passieren eben durch das Learning by Doing. Du guckst, du machst ein Praktikum, dann arbeitest du ein Jahr lang als Script Continuity, dann läufst du beim Regieassistenten mit, dann wirst du Regieassistent und so weiter. Also es gibt tatsächlich keine Ausbildung für Script Continuity, sondern es ist einfach...
Ja, it's a job. It's a job. Just do it.
Ich habe auch noch nie eine Schauspielschule von innen besucht. Also ich habe keine Ausbildung, sondern ja.
Gell, dann ist der feine Herr auch kein Diplom-Schauspieler. Kein Diplom.
Wie hast du letztens gesagt, du bist der Genie. Du bist doch der Genie.
Ja, das ist richtig, Andreas, aber kein Diplom-Genie.
Ein Diplom habe ich nicht. Aber du weißt ja eh, das kannst kaufen. Kaufen kannst du das.
Darf man überhaupt Staatsschauspieler werden, wenn man keine Schauspielschule besucht hat? Nur Staatsschauspieler?
Muss ich mal fragen, wer vor mir da.
Ist das ein offizieller Titel eigentlich? Staatsschauspieler? Schon, ne? Im Deutschen, glaube ich. Also, es geht schon irgendwie so. In Bayern oder so.
Der Staatsschauspieler.
Herr Staatsschauspieler. Hat mit Theater dann natürlich zu tun immer.
Ja,
ich glaube,
es gibt
Staatsschauspieler. Ja, es gibt schon.
Beim Staatstheater, ja, stimmt. Also ich glaube nicht, dass ich ein Staatsschauspieler werden könnte. Ich bin ein Straßenschauspieler.
Es sei denn,
Street Actor.
Es sei denn, sie nehmen dich irgendwann mal an der Wiener Burg. Da kann es dann schon sein.
Also das kann natürlich sein. Gell? Aber ich hatte ja schon oft mal so Angebote tatsächlich von, wie nennt man so, Tourtheater. Weißt du, die durch Land touren.
Ja, natürlich, claro.
Und da hatte ich schon ein paar Mal die Anfrage, ob ich das nicht machen möchte. Was aber zeitlich nicht hingehauen hat.
Also dieser Staatsschauspieler, der wird auf jeden Fall nur vom Berliner und vom Hamburger Senat vergeben. Sowie von den Ländern Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland. Die vergeben den Titel Staatsschauspieler. Warum? Das weiß ich auch nicht. Aber es sind nur diese Länder. Von daher.
Und wann vergeben Sie diesen Titel? Was muss man dafür tun? Also könnte ich jetzt beim Berliner Senat anrufen und sagen, ich möchte bitte Staatsschauspieler genannt werden ab heute?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sag mal so, der hatte so im Laufe der Geschichte wohl unterschiedliche Bedeutungen. Also im nationalsozialistischen Deutschland, da war es so der höchste Titel, der an einen Bühnenschauspieler verliehen werden konnte. Aber seitdem hat sich die Bedeutung natürlich geändert. Und in Baden-Württemberg zum Beispiel, da ist es kein Ehrentitel, sondern eine Dienstbezeichnung, wie es hier heißt. Aber da müsste ja jeder Staatsschauspieler sein, der am Staatsschauspiel engagiert ist. Eigentlich ist aber, glaube ich, nicht so. Definitiv
steht da,
nicht.
Kannst du rausfinden, wer momentan ein Staatsschauspieler ist?
Das würde mich mal interessieren. Also ich sehe nur hier zum Beispiel Elmar Roloff. Der Schauspieler Elmar Roloff am Schauspiel Stuttgart ist 2019 zum Staatsschauspieler ernannt worden. Das weiß ich. Oder Wolfgang Höper, 2020, auch in Baden-Württemberg. Wolfgang Höper vom Schauspiel Stuttgart wurde zum Staatsschauspieler ernannt worden.
Soll man den mal anrufen und fragen, was sich bei ihm im Leben verändert hat, dass er jetzt Staatsschauspieler ist?
Aber die Antwort weiß ich ja schon.
Auf welche Frage
nämlich
jetzt?
Gar nichts. Also die Antwort darauf weiß ich ja schon.
Es hat sich gar nichts verändert.
Nein, natürlich. Es verändert sich auch nichts, wenn du einen Oscar gewinnst. Mein Gott, dann hast du halt einen Oscar.
Natürlich.
Staubfänger mehr zu Hause stehen und vielleicht 2, 3 Angebote. Aber ich habe da mal mit...
Die Gage wächst um das 15-fache, wenn du einen Oscar hast.
Also, ich habe ja mal mit einer Oscar-Preisträgerin mich in New York am Theater unterhalten. Mhm. Die hatte mal einen Oscar gewonnen.
Wenn du den Oscar gewinnst, erhöht sich deine Gage um das 10- bis 20-fache in dem Moment.
Aber ist das immer so?
Das ist immer so, bei jedem Oscar-Preisträger. Also, Christoph Waltz.
Ja. Yeah.
Inglourious Basterds gedreht zu einer normalen Gage. Oscar gewonnen und danach für seine nächsten Filme 10 Millionen pro Film.
Es läuft nicht bei allen so. Also, ich unterhielt mich mit dieser Schauspielerin. Sie heißt Mercedes Rule. Und sie hat einen Oscar gewonnen für The Fisher King. Zusammen mit Robin Williams hat sie gespielt. Und sie bekam den Oscar für die beste Nebenrolle. Da geht es, vielleicht erinnert sich der ein oder andere nochmal dran, da geht es um einen Radiomoderator auf dem Höhepunkt seiner Karriere, bekannt für sein loses Mundwerk und seine Sprüche und so weiter. Und da rufen Hörer in seiner Sendung an und lassen sich aber trotzdem, obwohl er so einer ist, beraten. Und eines Tages ruft aber Edwin an. Und ausgelöst durch eine zynische Bemerkung von Jack über Yuppies, läuft der in einer sehr angesagten Bar Amok und richtet ein Blutbad an. So, Lucas, geplagt von Schuldgefühlen, versinkt also in den folgenden Jahren in Selbstmitleid, stürzt in Alkohol und Schulden ab. Und es ist wirklich alleine die aufopfernde Liebe einer Videothekenbesitzerin. Das ist Anne und das ist Mercedes Rühl, die verzweifelt gegen seine Launen ankämpft. Und es ist einzig diese wirklich Liebe, die dafür sorgt, dass er nicht völlig abgleitet. Und eines Abends lernt er einen Obdachlosen kennen, der ihm gemeinsam mit anderen Obdachlosen eher zufällig das Leben rettet. Und Robin Williams ist einer von diesen. Und Mercedes Rühl, also diese Videothekenbesitzerin. Und sie spielte Theater, das war vor anderthalb Jahren. Kurz vor Corona, wenn du mich fragst, vielleicht ein Jahr davor. Und sie kam eben nach dem Theaterstück, kam sie eben raus, dann haben wir uns noch schön unterhalten und so weiter und ganz nett. Und sie hat gesagt, wie wenig Rollen sie noch bekommt. Und ich habe gesagt, ja, aber entschuldige, Mercedes, du hast doch einen Oscar. You have an Academy Award. Und was weiß ich. Und dann sagte sie, ja, aber es gibt kaum Angebote für sie.
Ach, interessant.
Ja.
Also,
und sie hat einen Oscar. Ja, ich meine, Andreas, sie hat einen Oscar. Das musst du dir mal vorstellen.
Ja, das ist Wahnsinn.
Und mehrere Theaterpreise auch natürlich noch gewonnen. Also die hatten Golden Globe gewonnen, die hatten Tony, das ist dieser große Theaterpreis in New York. Ja, zwei Obie Awards, das sind so auch noch Theaterpreise aus New York. Also die hat die alle mal gewonnen. Also auch große Theatergeschichten. Und wie gesagt, sie ist Oscar-Preisträgerin. Ja. Jeder Film kann immer damit werben und Oscar-Preisträgerin Logo, Mercedes Ruehl. So, und da denkst du doch, dass sie für die nächsten Jahrzehnte einfach ausgesorgt hat.
Ja, Logo.
Aber hat sie nicht. Natürlich hat sie so einige Rollen gehabt. Aber seit 2004 irgendwie lief ganz, 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 ganz wenig. Und sie war in Last Action Hero sogar dabei.
Kurze Zwischenfrage. Meinst du wirklich, sie hatte ganz wenige Angebote oder hat sie Angebote bekommen, die sie abgelehnt hat, weil das...
Nein, ich...
Also weißt du, wie ich meine?
Ja, natürlich, weil sie sagt, das ist unter meiner Würde. Aber ganz ehrlich, wenn du keine Angebote hast, dann nimmst du auch irgendwann Angebote an, die nur so halbwegs okay sind.
Wahrscheinlich,
aber, ja. Ja, aber sie hatte keine entsprechenden Angebote. Also richtig Durststrecke. Deswegen war sie auch so happy, dass sie am Broadway wieder Theater spielen durfte. Und die ist toll. Also die ist eine großartige Schauspielerin.
Ja, ja. Interessant,
so,
ja.
Also kommen wir dazu. Ja, das ist also der Staatsschauspieler.
Also es ist ganz interessant. Also ich habe ja nur, dafür gab es keinen Preis. Aber was interessant war, meine erste Hauptrolle war ja, habe ich 1999 in dieser damals neuen Reihe Jenny Berlin gedreht. Das hieß dann später... Ja. Irgendwas Kripo Hamburg, Krimi Hamburg, Polizei Hamburg mit Aglaya Szyszkowitz.
Aglaya.
Und da ging es darum, dass ein Jugendlicher auf der Suche nach seinem Vater war und auf dem Weg, das war so ein bisschen Roadmovie, hat er zwei Menschen umgebracht. Und mit Johannes Fabrik Regie, ein ganz, ganz besonderer, toller, intensiver Regisseur. Und wir haben diese Rolle sehr emotional erarbeitet. Und der Film lief, mega, mega Quote, alles tipptopp, meine erste Hauptrolle. Ein halbes Jahr, kein einziges Angebot.
Ja.
Es war ganz verrückt. Und damals war ich noch eben so jung und habe dann sehr an mir gezweifelt. Fuck, ey, war das doch scheiße gespielt, aber die haben doch alle gesagt, es wäre ganz gut gewesen.
Aber du kannst ja nie jemanden glauben in dem Geschäft, in eurem dreckigen Geschäft, da weiß man noch nie, da wird man noch ständig umschleimt, oder? Und hinter deinem Rücken sagen sie, der Günther, den nehmen wir nicht mehr. Das ist doch voll ein Drecksgeschäft voller Lügen, Andreas. Beweis das Gegenteil.
Ja, aber damals, wenn du so jung bist, weil ich war ja ein No-Name, es war mein erster großer Film, und da haben sie da schon die Wahrheit, also keine Ahnung. Manchmal ist es plötzlich ganz ruhig. Und es passiert gar nichts, obwohl top gelaufen ist. Deshalb meine ich, sie kriegt den Oscar.
Mhm.
Und ja, interessant. Und bei Christoph Waltz war es ja wirklich so, ich weiß gar nicht, wie. Der hat ja in Glorious Bastards, ich weiß jetzt seine Gage nicht, aber auf jeden Fall war danach seine Gage mega. Ja, also ich weiß gar nicht, was der, man müsste mal googeln, was der jetzt pro Film kassiert. Ich würde mal sagen, um die 15 Millionen pro Film. 10 Millionen pro Film wird. Kannst du das googeln mal schnell? Gage Christoph Waltz? Würde mich echt kurz interessieren. Bitte machen Sie das.
Du, aber als würde das irgendwo stehen, Andreas, ganz ehrlich.
Ja, sicherlich steht das durch. Das
na,
alles.
Das steht. Ah, Gage Christoph Waltz. Ja, gut, das stimmt. Manchmal wird das offiziell geführt, oder?
Sehr, was ist sicher.
Gage Christoph Waltz.
Das würde mich echt interessieren.
Gehaltsreporter.de.
Wirklich?
Ich weiß nicht, ob die Seite.
Ob das aussagekräftig ist?
Tatsächlich aussagekräftig ist.
200 Millionen, 1000. Ja.
Also, hier steht Christoph Waltz für eine Nebenrolle vermutlich 450 Millionen Dollar.
Wow. Das ist 400. Nein, ich weiß, dass Andreas, das Spaß war. Spaß. Ich weiß natürlich. 450 Millionen.
Also, hier ist ja von die Rede von Django Unchained von Tarantino.
Ja, das war.
Da bekam wohl Leonardo DiCaprio als Hauptdarsteller 20 Millionen US-Dollar, angeblich. Mhm. Waltz spielt eine der wichtigsten Nebenrollen. Es wird also gemutmaßt, Er dürfte Einnahmen haben von circa 4 bis 5 Millionen US-Dollar.
Ja, Wahnsinn.
So,
das steht auf dieser Seite. Das war ja sozusagen dann der zweite Film nach dem Oscar-Gewinn, oder? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall.
Auf der anderen Seite steht hier, ey, ganz ehrlich, der anderen Seite steht hier, das ist eine Schlagzeile, Christoph Waltz ist der bestbezahlte Schauspieler der Welt.
What the fuck?
Ja, es war ein hartes Jahr für den Schauspieler, doch immerhin hat er noch seine Millionen, um den Schmerz zu lindern. Schreibt die Zeitschrift People with Money. Er ist auf der Liste mit den 10 bestbezahlten Schauspielern 2021.
No way.
Mit einem geschätzten Verdienst von 46 Millionen Dollar, die er aus verschiedenen Quellen annahm. Noch im Jahr 2018 sah es so aus, als würde sich die Karriere in einer Abwärtsspirale befinden. Und plötzlich war er dann aber doch wieder zurück an der Spitze. Das berichtet die Zeitschrift People with Money am Dienstag, den 1. Juni. Waltz, höchstbezahlter Schauspieler der Welt.
Krass. Ja. Hey, das finde ich ganz, so
aber ganz ehrlich,
toll.
Das kann, ja, aber das kann doch gar nicht sein.
Also, weiß ich nicht. Er hat ja, also erstmal muss ich sagen, ich freue mich für diesen Menschen so dermaßen. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, bevor der Inglourious Basterds gedreht hat, der hat ja nicht so viel gedreht und der ist so eigen und der hat ja so eine Süffisanz in seinem Spielen, die ich sehr, sehr liebe. Und dann hat er ja kleine Rollen und da und plötzlich dieser Megaschuss mit Inglourious Basterds und dann hat er eine Karriere hingelegt vom Allerfeinsten. Ich finde das so, so toll und das ist so ein geiler Typ. Also, I love Christoph Waltz. Das muss ich mal ganz klar sagen.
Und du hast ihn aber auch getroffen.
Ich habe ihn einmal zufällig, weil wir im selben Restaurant saßen, haben wir nur Hallo gesagt, weil seine Frau ist Kostümbildnerin und die hat mich mal eingekleidet für einen Film.
Ah,
und dann haben wir
klar.
kurz geschnackt irgendwie. Und ey, der Typ ist einfach so geil. Ich gucke den so gerne. Und ja, geiler Typ. Also meinst du, wir kriegen den mal für den Podcast, Christoph Waltz?
Nee, definitiv nicht. Der redet definitiv nicht mit uns. Ohne Witz. Jetzt bei uns. Christoph Waltz hat keine Zeit.
Für einen
für einen schnöden deutschen Podcast hat Christoph Waltz keine Zeit. Ohne Witz. Es sei denn, du wirst mal wieder von seiner Frau eingekleidet und die greift zum Handy.
Ich frage mal, wenn das mal klappt. Ja, er ist ja auch ein Austromime.
Er ist auch ein Austromime, genauso wie du.
Weißt ja, so, sehr was, ne? Bravo.
Der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Wir müssen natürlich auch sagen, der hat tatsächlich 2 Oscars schon gewonnen, Christoph Waltz. Ne? Der stimmt, für Inglourious Basterds und Django Unchained.
Genau.
Also er hat tatsächlich sogar schon 2 verdammte Oscars.
Wahnsinn, 2 Oscars. Jetzt stell dir das mal vor, du spielst gerade noch einen Tatort irgendwie in Hamburg und 2 Jahre später oder 3 Jahre später hast du 2 Oscars. Ich meine, what the fuck, was für eine, also supergeil. I love this career.
Der hat ja ein Serienprojekt sogar gehabt. Hast du das gesehen schon mal? Ich weiß nicht, wo es lief. Most Dangerous Game. Das ist so ein Serienprojekt gewesen, so eine Kurzform-Serienformat.
Also ich habe es gelesen, aber auf IMDb habe ich das gelesen, dass er das macht, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Ist aber eine Actionserie, ehrlich gesagt.
Genau, oder Leute, schaut euch Polizeiruf 110 Rostock oder Blind ermittelt der Wien-Krimi an. Wäre auch sau cool, sind super Sachen.
Achtung, ich muss das kurz kennzeichnen als Werbung in eigener Sache. Musste ich nur kennzeichnen, sonst kriegen wir Ärger mit irgendeinem Staatsschauspieler.
Wirklich? Werbung in eigener Sache.
Natürlich nicht.
Oh, I love it.
Zurück zum Polizeiruf 110. Du warst wieder als Reporter unterwegs bei euch am Set. Wir hören mal rein zusammen.
Also wir sitzen jetzt hier im Auto. Anneke Kim Sarnau. Jo. Wo fahren wir hin?
Zum Motiv.
Wo ist das Motiv?
Um die Ecke.
Um die Ecke.
Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Wir fahren auf jeden Fall mit dem Auto.
Tüner ist unser Fahrer schon seit Jahren. Ist wirklich kein guter Autofahrer, aber ein Bombentyp.
Aber
für die Integration, wie heißt das?
Integrationsprogramm.
Er ist auf jeden Fall ein Bombentyp. Und ohne Tünay würden wir, jetzt kommt ein Sarg vorbei.
Ja, der muss aber gar nicht
das auf die Bahn. Das ist für Set, der fährt falsch.
Ah, okay, verstehe. Und Anneke und ich, wir spielen heute zusammen eine Szene.
Yes.
Und wir wissen noch nicht genau, wie.
Nein, Aber ja, lass uns auf uns zukommen und werden Spaß haben, wie immer.
Welches Motiv war das, Andreas? Was habt ihr da gehabt?
Als wir die Leiche entdecken, zum Tatort gerufen werden und eben der erster Drehtag, wir fahren dahin. Da kommt so ein Sarg plötzlich über die Straße und ich so, hoppala, da ist ein Sarg. War so crazy. Warum wir gesagt haben, ja, wir wissen noch nicht, wie wir diese Szene spielen, lag daran, es war so ein irgendwas mit den Autoschlüsseln, was wir beide nicht so genau verstanden haben, ob das jetzt ein Witz, der Autor meint das witzig oder wie auch immer. Und deshalb haben wir gesagt, da warten wir mal ab, was der Regisseur dazu sagt.
Was war denn mit den Autoschlüsseln?
Ja, das darf ich ja alles noch nicht verraten. Auf jeden Fall ging es darum, wer fährt welches Auto, wer hat jetzt gerade ein Auto. Irgendwie so, da hat sich der Autor was ausgedacht. Und manchmal versteht man diese Dinge nicht so genau, die einfach schwarz auf weiß da stehen. Und dann erarbeitet man das und plötzlich macht es Klick. Ach, so meint der Autor das. Ah, und so weiter. Das ist das Tolle eben bei uns, dass wir dann, dass man so sagt, ja, mal gucken, was passiert. Also, das, keine vorgefertigte, vorbereitet, ja, so machen wir das, sondern dass wir sagen, okay, mal gucken, was passiert. Wie meint man das? Den Mut, frei zu sein und einfach in dem Moment zu sehen, was passiert und eben Einflüsse von anderen, der Regisseur, und man erarbeitet. Das finde ich immer das Spannende. Ich weiß noch, ich habe mit der großartigen Evelyn Hamann, kennst du Evelyn Hamanns Geschichte aus dem
Hamann.
Leben?
Evelyn Hamann, die von L'Oreal.
Mhm. Genau, mit der habe ich damals eine Folge Evelyn Hamanns Geschichte aus dem Leben gedreht. Und ich kam ans Set und Evelyn Hamann hat alles bis ins kleinste Detail vorbereitet. Und sie war dann so irritiert, dass ich plötzlich links neben ihr stehe, weil sie davon ausgeht, dass ich rechts stehe. Und dann meinte sie, Andreas, das geht bitte nicht. Sie müssen rechts stehen. Und ich so, ja, aber verstehe ich jetzt nicht, da komme ich ja da nicht hin. Nein, Sie müssen bitte rechts stehen. Also es war alles genau vorbereitet von ihr, in ihrem Kopf. Und es musste so stattfinden. Und das ist interessant. Und diese Freiheit, die wir haben, erlaubt halt, dass ganz viel situativ entsteht. Also das macht schon Spaß, genau.
Aber das klingt schon nach Faulheit manchmal irgendwie. Ach, wir gucken mal, wie es ist. Ich denke, dass beim Film doch eigentlich immer alles so genau organisiert ist, alleine weil das Licht, weil die Kamera natürlich genau wissen muss, wo du stehst, da macht es doch schon einen Unterschied, ob du plötzlich links oder plötzlich rechts stehst.
Ja, aber jetzt bist du ja komplett falsch, mein lieber Freund. Also, du fängst ja nicht an, dass ein Regisseur und ein Kameramann kommt und sagt, du stehst da, du stehst da, du stehst da. Sondern du machst ja eine Probe. Macht ihr Schauspieler mal, was ihr denkt. So, und dann leuchtet man und dann positioniert man, weil wir müssen uns ja konfigurieren. Und Faulheit, sag mal. Also, liebe Freunde, leider ist der Podcast heute etwas früher zu Ende, weil mein Co-Partner hier komische Sachen erzählt.
Wenn du dich so leicht provozieren lässt, dann kommst du in diesem Geschäft nicht weit, in diesem Business. Also wirklich. Also, ein bisschen mehr Gelassenheit, verstehst du? Ihr Österreicher, an euch prallt doch alles ab.
Ja, das war ein Witz, verstehst du das nicht? Verstehst du den Humor nicht, das oder war, was ist los? Ja,
das war ein Witz. Auf jeden Fall ging der Sarg in die falsche Richtung, weil du warst überrascht. Und du wusstest auch nicht, dass der Sarg zu eurer Produktion gehört, oder?
Ich wusste jetzt nicht, dass das... Also es waren ganz ehrlich zwei Särge, die da angefahren kamen. Und ich war jetzt irritiert, weil das eigentlich nicht in dem Bild stattfindet, was wir gedreht haben. Deshalb war ich nur irritiert. Und du kommst so ans Set und es war ja mein erster Tag. Alles voller Polizeiautos, voller Polizeikomparsen, dann eben Särge. Und plötzlich bist du halt da. Das ist so, wow, jetzt geht's los. Jetzt, da ist das Set. Und so. Ja. Überrascht halt einen, wenn du plötzlich alles dann visuell siehst, was du erstmal nur gelesen hast.
Dabei wart ihr ja noch auf dem Weg erst zum Motiv.
Wir sind so
angefahren. Ihr wart ja noch gar nicht am Motiv. Ja, ja.
Im Prinzip war das, wir sind die Straße zum Motiv gefahren, was ja ein Wohnhaus war. Und dann auf der Straße sammeln sich ja dann sozusagen die Polizeifahrzeuge, dieses Fahrzeug mit den Särgen, Leute vom Team, die Komparsen stehen rum. Und dann weißt du, da ist das Set. Wenn wir dann links reingehen, in diesem Haus spielt sich alles ab. Und auf der Straße ist halt alles, was da momentan nicht am Set ist.
Mich wundert ehrlich gesagt, dass die Produktion den Namen des Nachfolgers von Charlie Hübner noch so geheim hält. Denn ihr dreht bereits jetzt. Und da sind doch auch Journalisten. Und die sehen doch auch, welche Schauspieler da teilweise auf der Straße stehen. Das kriegt doch einer raus im Prinzip. Das kann man doch kaum geheim halten eigentlich. Denn ihr dreht offiziell. Normalerweise gibt jede Produktion auch all die Daten raus. Wir beginnen mit diesen und diesen Dreharbeiten. Einfach, um das schon mal ins Gespräch zu bringen. Das ist ja eigentlich PR von Produktionsfirmen zurzeit. Aber da wollen sie es geheim halten. Das schaffen die doch nie.
Vielleicht habe ich schon viel zu viel hier gesagt, dass wir drehen und ohne Charlie drehen. Vielleicht kriege ich jetzt auch einen mega Anschiss vom Sender und fliege aus dem Polizeiruf. Das kann jetzt ja alles passieren.
Ja, das kann passieren.
Und deshalb wäre es halt super gut, wenn ich dann einen Job bei euch in Baden-Baden als Co-Moderator von dir bekomme oder sowas.
Oder halt als Fahrer, da wo du mal angefangen hast. Ihr habt doch so schön hier über den Tünei, wie hieß er, glaube ich noch? Tünei, das ist euer Fahrer und schon seit vielen Jahren.
Tünei ist ein super Typ, wirklich.
Ja, warum? Warum ist das denn lustiger oder was?
Nein, Tünei, also als Fahrer, ein Fahrer muss Verschwiegenheit haben, er muss loyal sein und ja, und Tünei ist entspannt, das ist so vertrauensvoller, guter Typ einfach. Und über Jahre hinweg baut man ja auch eine Bindung auf. Und manchmal ist es so, dass, wie wir ja schon gesagt haben, ich drehe dann 12 Stunden. Ich darf ja das Set an diesem Tag nicht verlassen. So, jetzt habe ich aber, muss ich was einkaufen. Ich komme aber nicht zum Einkaufen, einfach weil ich darf das Set nicht verlassen, auch wenn ich eine Stunde frei habe. Und dann bittet man den Fahrer, lieber Tünay, könntest du so lieb sein, ich brauche das und das, könntest du mir das organisieren? Und er ist für alles da, er ist so hilfsbereit, einfach ein geiler Typ. Also den lieben Anneke und ich sehr.
Ist das nicht die Aufgabe von einem Setrunner? Denn auch du warst ganz am Anfang Setrunner und bist dann Fahrer gewesen. Mal, was macht denn der Setrunner?
Ein Setrunner organisiert sozusagen, es gibt den Set-Aufnahmeleiter, der organisiert das Set. Also sprich, wo steht alles? Timing von den Dispo, wann ist Andreas in der Maske, wann ist Anneke in der Maske, wann kommen die ans Set, wo steht das Catering, wo ist das? Der organisiert das ganze Setleben. Mm. Und ein Setrunner ist sozusagen der Assistent von diesem Set-Aufnahmeleiter. Und ein Setrunner wird dann losgeschickt, zum Beispiel, also wenn es darum geht, jetzt müssen die Bänke fürs Mittagessen, die Tische fürs Mittagessen aufgebaut werden, das machen Setrunner. Oder aber er holt schnell Kaffee, Sandwiches oder alles klar, Andreas ist zu spät, renn bitte schnell runter in seinen Wohnwagen, hol ihn. Der ist so, ich hab mich damals Mädchen für alles am Set genannt. Einfach, wenn irgendwas zu machen ist, wird der Setrunner mobilisiert. Und ein Fahrer organisiert erstmal die gesamten Fahrten. Das heißt, sagen wir mal, der Kamera fehlen Filter, über die wir dann irgendwann auch nochmal genauer reden werden. Dann sagt der Kameraassistent dem Fahrer, wir brauchen den und den Filter. Dann fährt er zum Kameraverleih und holt die Filter. Oder er fährt die Schauspieler. Oder er holt was dort ab. Er fährt einfach, es muss ja wahnsinnig viel organisiert werden. Und deshalb hat man diese Fahrer. Und wir Schauspieler dürfen ja aus versicherungstechnischen Gründen nicht selber zum Set fahren. Das haben wir ja schon mal kurz besprochen. Und also zum Beispiel, ich habe einen Fahrer in Wien, mit dem habe ich jetzt alle Filme eigentlich gemacht, der Laurenz. Und dadurch, in Wien ist es noch für mich intensiver, weil von 22 Drehtagen habe ich 17 Drehtage und zwar Touchur 12 Stunden pro Tag. Ich komme also zu gar nichts. Und da ist das Vertrauen so gewachsen, dass der wirklich so ein bisschen Assistent von mir mein Leben auch also organisiert, so, weil du kommst zu nichts. Und in
Österreich, also deine Dates und sowas meinst du? Oder wofür brauchst du Vertrauen? Der wühlt ja nicht in deinen Schubladen rum.
Naja, er hat den Schlüssel für das Apartment, wo ich wohne, falls irgendwas ist. Er hat meine, er organisiert meine Banksachen und so weiter. Weil ich darf in Österreich gar nichts. Also du darfst in Österreich noch schlimmer, wenn ich nur Pipi machen gehe, läuft jemand mit mir mit zur Toilette und wartet und führt mich da wieder zurück. Es ist unglaublich.
Aber warum?
Weil, also ich habe das noch nie gefragt, aber Ich habe mal vor Jahren, das ist nur gehört, dass wohl Schauspieler manchmal verloren gehen. Also dann weiß man nicht, wo sie sind. Also sagen wir mal, ich gehe jetzt Pipi machen und dann gehe ich noch einen Kaffeechal trinken und man erreicht mich nicht. Und irgendwie, man hat immer Angst, dass wir verloren gehen. Glaube ich, dass es so irgendwas ist. Aber es ist ja, interessant. Und das müsste ich echt mal fragen. In Österreich wirklich läuft immer jemand mit. Ich sage, ich gehe mal kurz auf 17. Jo, ja. Bitteschön, Toni, gehst mit, gell? Gehst mit.
Ja, das unterscheidet dich vom Staatsschauspieler. Der Staatsschauspieler dürfte alleine gehen. Weißt du, also der Staatsschauspieler, um den macht man sich keine Sorgen, der dürfte alleine auf Toilette gehen. Da weiß man, der Staatsschauspieler kehrt immer rechtzeitig zurück.
Ja, weil der Staatsschauspieler ja nur im Theater, da kann man ja nicht verloren gehen. Und da gibt es ja keine Straßen, da gibt es kein Kaffeehaus.
Ich glaube, in den Katakomben der Wiener Burg oder deutsches Schauspielhaus, da kannst du wahrscheinlich auch verloren gehen.
Ja gut, okay.
Weißt du, oder auch da ist schon so manches Skelett entdeckt worden, weißt du, von irgendeinem alten Staatsschauspieler, von dem man gedacht hat, er hat sich abgesetzt.
Okay, ja, gut, das werden wir mal im Faktencheck recherchieren. Es ist echt interessant. Du bist eigentlich so eine Art, an so einem Drehtag bist du so eine Art, ja, du bist eigentlich nicht mehr selbstständig, so auf eine Art und Weise, weißt du, wie ich meine?
Weil, man ist fremdgesteuert, ja. Aber dafür kriegst du auch dein Geld. Man kann es sich nicht leisten, dass du einfach mal nicht zur Stelle bist, wenn man dich exakt braucht. Deswegen, ich verstehe das schon, das ist genau, gut organisiert.
Eben, weil wenn ich fehle, passiert nichts. Und dann steht's.
Ganz zum Schluss wollen wir noch mal eine ganz besondere Begegnung hören, die du damals gehabt hast. Als Fahrer, was war für dich einfach auch wirklich ein besonderer Moment in diesem Job?
Also ich war ja, wie du schon gesagt hast, Setrunner zuerst. Und Setrunner fand ich, also toll erstmal, aber das war der anstrengendste Job. Du warst der Erste am Set, du warst der Letzte, der das Set verlassen hat. Und du bist den ganzen Tag, hast du wirklich das und dies. Und dann bin ich umgestiegen und bin Fahrer geworden. Und als Fahrer bist du einfach auch viel unterwegs und bist, da machst du mal ein Päuschen, rauchst ein Zigarettchen und so, da machst du so dein Ding. Aber du musst, wie gesagt, natürlich auch viel für Schauspieler, weil eben die das Set nicht verlassen können, dürfen organisieren. Und es gab eine Schauspielerin, das war Mitte der 90er Jahre, die sagte mir, Andreas, hol mir bitte Apfelsaftschorle und Schokolade. Mhm. Also ich fuhr los, kaufte Apfelsaftschorle und Schokolade, fuhr wieder zurück ans Set und sagte, hier, Madame, Schokolade, Apfelsaftschorle. Ja, aber ich wollte eine Vollmilchschokolade. Und ich so, bitte.
Was hast du denn da für eine gekauft damals?
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe so eine Traubennuss, weil das habe ich immer gegessen. Ja,
ja, gut.
Dann sagte sie, nein, ich möchte eine Vollmilch. Dann sage ich, ja, aber sie haben ja nicht gesagt. Ich habe jetzt einfach, nein, Andreas, ich möchte jetzt eine Vollmilchschokolade. Also, ich wieder losgefahren, Vollmilchschokolade. Also solche Sachen gibt's dann schon und lustigerweise gab's dann 15, 16 Jahre später wieder eine Begegnung mit dieser Schauspielerin. Allerdings war ich jetzt dann auch Schauspieler und wir drehten zusammen. Aber ich mochte das. Ich mochte Fahrer, mochte ich tierisch gerne. Weil du halt immer auch die Nähe zu den Schauspielern hattest. Weil der Schauspieler, ja, und du plötzlich redest du mit dem und ja, du hast halt Kontakt eben, das war so toll, auch mit Stephanie Powers bei Hart aber herzlich dann, weißt du?
Ja, haben wir neulich nämlich schon von gehört, ja toll.
Genau, und die sitzt dann bei mir im Auto und das ist ja sehr nahe, sehr intim, sehr privat und du fängst an mit der zu quatschen oder sie quatscht mit dir und das fand ich immer toll, also fand ich super als Fahrer. Stimmt, dann werde ich wieder toll. Fahrer, hast du recht. Das ist ein guter Job.
Ja. Also ich bin ja großer Schokoladenfan, aber die eine Schokolade, die ich immer vermeide, das ist Vollmilch.
Tatsächlich?
Weil die ist mir zu gewöhnlich. Ich liebe ja Nougat oder Noisette oder meinetwegen Joghurt oder so. Aber Vollmilch ist irgendwie so gewöhnlich.
So lahm, oder? Ja, finde ich auch.
Langweilig.
Also ich mag Vollmilch auch nicht so gerne. Meine Favorite ist eben Traubennuss.
Traubennuss.
Oder jetzt mit Marzipan fand ich auch toll, habe ich letztens mal gegessen.
Marzipan ist ja ohnehin das Beste. Machen wir uns nichts vor. Ja.
Also das, Christian, wir haben uns ja übrigens immer noch nie gesehen. Der Thees und der Günther haben sich noch nie live gesehen. bei unserer ersten Begegnung, da essen wir eine schöne Marzipan-Schokolade. Ja.
Was für eine interessante Begegnung. Ja, 15 Jahre später, dann die Frau, die du mal gefahren hattest, mit der spielst du dann plötzlich zusammen. Und da haben wir diese kleine Schokoladengeschichte. Das wäre dir mit Oscar-Preisträgerin Mercedes Rühl natürlich nicht passiert.
Natürlich
die wäre
nicht.
Super pflegeleicht gewesen. Und ich habe gerade noch mal in mein kleines Tagebuch, dass ich so, wenn ich so Reisen mache nach New York und da Theater gucke und so weiter und mit Schauspielern spreche, habe ich gerade noch mal nachgeguckt, ob ich irgendwas von dieser Begegnung mit Mercedes Rühl, weil die so herzlich war, aufgeschrieben habe. Und das Einzige ist, und das Stück hieß Torch Song von Harvey Fierstein, da hat sie gespielt. Und da steht hier einfach, mit Mercedes Rühl über Berlin geschnackt.
Ach, guck an.
Und sie sagte zu mir, I love your voice, I love your accent. So, welcher Oscar-Preisträger hat das schon mal zu dir gesagt? I love your voice, I love your accent. Also, das war herrlich. Aber es ist lustig, ja, es ist immer Berlin.
Die lieben Berlin.
Und wenn sie mal nach Deutschland reisen, Berlinale und so ein Zeug natürlich, dann ist es immer Berlin. Und sie lieben es, über Berlin zu sprechen. Und ich weiß, ich habe am National Theatre in London, als ich Bryan Cranston im Theater gesehen habe, habe ich danach auch noch das Programmheft von ihm unterschreiben lassen. Und er fragte, where are you from? Und so. Ich sagte, yeah, we're from Germany. Oh, I'm going to Berlin next week. I love Berlin. My friend Dieter Koslick und so weiter. Weil er dann 10 Tage Berlinale. Später auf dem Weg zur Berlinale war. Ja. Und ich hatte gerade 3 Tage vorher mit Dieter Koslick gesprochen. Für meine Sendung, meine Talk mit T-Set und so. Da haben wir natürlich darüber noch ein bisschen geschnackt und so. Das sind dann natürlich auch besondere Momente. Ne?
Absolut.
Mit Bryan Cranston.
Ach, die lieben alle Berlin. Berlin ist für die so spannend und ich war auch vor Corona Abendessen mit einem Freund und dann saß da so eine Runde mit jungen, älteren, ich hörte, sprachen Englisch. Dann gingen wir raus, haben eine geraucht und dann kommt so ein junger Typ raus. Hey guys, do you have a cigarette? Yeah, what you doing? Lalala, wir kamen so ins Gespräch. Mein Kumpel erzählte, dass er Regie macht. Ich erzählte Schauspieler. Und er, yeah, I'm shooting also here a movie. Und so langsam, ich schaute ihn an und dann habe ich gesagt, you know what? I know you. I know you, man. Aha. Und dann war das Tom Holland, der neue Spider-Man-Darsteller. Ey, und das war so geil. Dann haben wir mit dem eine halbe Stunde da draußen gequatscht und er eben auch, hey guys, I love Berlin. Berlin is so fucking crazy and you go to parties everywhere and bla bla bla. Also, und der war so lässig und dann schnackt man eine halbe Stunde mit Tom Holland irgendwie. Spider-Man, weltweiter Hit irgendwie, rauchst mit dem 2-3 Zigaretten. Okay, have a nice evening, bye bye guys.
Tom Holland, ja, sehr schön. Oh, mir fällt gerade noch ein, bei Bryan Cranston, der spielt in diesem Stück Network. Das war mal ein ganz erfolgreicher Film, wurde dann auf die Bühne gebracht vor 2-3 Jahren und er spielt den Anchorman einer Nachrichtensendung und er dreht aber durch. Ja, und kündigt erst vor laufender Kamera seinen Selbstmord an und zieht dann über alles her. Sein Arbeitgeber, die Welt. Plötzlich steigen die Quoten und sein Satz halt durchs ganze Land. Ich bin stinksauer und ich lasse mir nichts mehr gefallen. Bryan Cranston. Und es ging Ende dieser Produktion und da passiert echt wahnsinnig viel auf der Bühne. Kommt Bryan Cranston ins Publikum runter und setzt sich mit ins Publikum und guckt sich den Rest des Stückes da an. Und da war diese eine Frau auf jeden Fall. Und dann sagt er, können Sie mal zur Seite rücken? Und dann setzt er sich so halb auf die Lehne, halb auf sie. Da ist ja nicht wahnsinnig viel Platz im Theater. Und sie wurde dann so ein bisschen so zur Seite gedrängt. Und er saß dann zweite Reihe, war das, glaube ich, und schaute da mit. Und dann ging er nachher wieder durch die Reihe durch und wieder auf die Bühne. Und dann war Applaus. Und diese Frau applaudierte nicht.
Nein!
Und er guckte sie, ich saß auch relativ weit vorne, und er guckte sie auch noch an und sie war richtig stinkig auf ihn. Und das habe ich mit ihm dann danach noch besprochen. Und er meinte, yeah, she wasn't too happy. She was not very happy, I can tell you. Und sie hat nicht applaudiert, weil sie so sauer war, dass er sich zu ihr gesetzt hatte, beziehungsweise ihren halben Platz beansprucht hat. Ich erzähle dir beim nächsten Mal, denn ich habe seine Biografie gelesen, die wahnsinnig toll war. Ich erzähle dir 1-2 wahnsinnig schöne Geschichten von Bryan Cranston beim nächsten Mal.
Okay,
aber für heute,
Frage,
Andreas.
Noch eine letzte Frage hätte ich.
Für heute, Andreas. Ja, eine letzte Frage noch. Für heute, Andreas. Jetzt frag doch endlich.
für heute, Andreas. Also, für heute, Andreas. Letzte Frage, Andreas. Christian. Also, letzte Frage. Diese Biografie, hat die ein Thema oder ist es einfach eine Biografie?
Ja, es ist einfach seine Schauspielbiografie. Von den Anfängen seiner Schauspielerei, auch glaube ich, wie er aufgewachsen ist, bis zum Schluss. Bis hin zu seinem ersten Auftritt in einem Theaterstück. Ja, das ist jetzt 3 Jahre her. Bis zu seinem ersten Auftritt auf einer Theaterbühne. Der hatte in seinem Leben noch nicht Theater vorher gespielt und spielte dann Lyndon B. Johnson am Broadway 3,5 Stunden und er war quasi in jeder Szene auf der Bühne. Das war sein erstes Theaterstück, das er je gemacht hat.
Wundervoll.
Also bis dahin, das war das letzte Kapitel.
Ist es aber die Biografie mehr oder weniger eine angelehnt über die Filme wird sein Leben erzählt, an den Filmen?
Ja, auch aber natürlich auch, was vor den Filmen durchaus war, als kleiner Junge, auch das. Also die typische Biografie sozusagen, oder Autobiografie müssen wir in dem Fall, glaube ich, sagen. Es ist eine Autobiografie, soweit ich meine. Aber nächstes Mal erzähle ich dir mehr, da sind ein paar gute Geschichten dabei.
Da bin ich gespannt.
Nächstes Mal, Andreas, klären wir auch wieder ein paar Begriffe. Und weißt du, auf welchen Begriff ich mich besonders freue?
Oh, jetzt
auf den Begriff Schnapsklappe. Ich liebe Schnapsklappe.
Ja.
Das und machen wir.
Wieder Töne vom Set, liebe Freunde.
Und wenn ihr eine Frage habt an Andreas, einfach Mail an großeklappe@swr3.de oder auch große-klappe@swr3.de. So, Andreas, bei dir wird auch in der kommenden Woche dann wieder gedreht. Wir
yes.
sind gespannt, wie es weiterläuft mit dem Polizeiruf 110 und wann wir endlich den Namen von Charlie Hübners Nachfolger zu hören bekommen.
Ja, ich bin auch so gespannt, wer das ist, ey.
Bring das mal in die Gänge. Du weißt das schon, ey. Du weißt das schon.
Ja,
so.
Tschüss, nach Baden-Baden, das war schön.
Grüße nach
ciao,
Berlin.
Tschüss.
Andreas Günther. Und wenn ihr zufällig Fahrer an einem Filmset seid und Andreas mal fahrt, keine Angst, der will nur spielen.
Ein Podcast von SWR3.